Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute aus drei unterschiedlichen Räumen, also sprich heute in online. Und wir haben einen ganz spannenden Gast dabei, den habt ihr bei uns auch schon mal gehört. Möglicherweise habt ihr ihn auch schon woanders gehört und an dieser Stelle ein herzlich willkommen und Dankeschön, dass du hier bist, Marcel.
Hallo und ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, gerade bei diesem unglaublich spannenden Thema.
Ja, Marcel, zu dir kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Mit mir begrüße ich den bisher sehr stumm, aber dennoch lieben Tim. Hallo.
Die Verknüpfung ist mir neu, aber ich werde es mir merken.
Üblicherweise, das ist die Anspielung darauf, dass du zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon so halb in meine Anmoderation reingequatscht hättest, aber...
Ja, wann hat sich das eigentlich entwickelt? Aber wir lernen alle dazu, auch ich.
Berechtigte Frage. Aber ja, Marcel, magst du dich netterweise für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal vorstellen und möglicherweise auch, ich habe schon gesagt, dass man dich gegebenenfalls auch woanders schon mal gehört hat, sagen, wo das denn wäre?
Ja, mein Name ist Marcel Büllis. Einige Leute kennen vielleicht den Podcast, bei dem ich seit über 3 Jahren dabei bin, ist Smalltalk. Den findet man unter smalltalk.de und natürlich entsprechenden Social-Media-Kanälen und allen Podcast-Anbietern eures Wunsches. Das sind die 3 mittelalten Herren, 150 Jahre Kompetenz. Einige andere Leute kennen mich als den Tolkienisten oder The Tolkienist. Ich habe eine Webseite unter thetolkienist.com, wo ich über alle All Things Tolkienian, also alles, was mit Tolkien zu tun hat, schreibe und erzähle, vor allem auf sehr, sehr ungewöhnliche und sehr eklektische Art und Weise. Nicht die üblichen Sachen, die meisten Leute schreiben. Und ich habe natürlich auch auf Steady eine Webseite, wo mich freundlicherweise schon eine ganze Menge Leute unterstützen, wo ich dann nochmal ganz besondere Projekte für eine kleine Gruppe an Leuten schreibe. Bin gerade zum Beispiel da dran, den Leuten zu erklären, was Tolkiens Oxford ist und berichte über die Schicksale der Lieblingspubs der Inklings. The Mitre, Eagle and Child und The Lambent Flag. Und ja, also generell alles, was mit Tolkien zu tun hat. Und vielleicht sollte ich auch erwähnen, dass ich der Gründer der Deutschen Tolkien-Gesellschaft bin. Also da gibt's auch so einen gewissen Zusammenhang.
Wunderbar, ihr habt schon gesehen, wir haben uns geballte Kompetenz geangelt. Denn das, was wir möglicherweise nicht in voller Gänze mitbringen, das ergänzen dann immer unsere Gäste. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass du da bist. Und gerade das Thema ist ja spannend, um hier mal ein paar schlechte Hinweise zu geben. Es könnte heute um Flatterviecher gehen. Und welche Flatterviecher das in Mittelerde sein könnten und inwieweit man die benutzt oder inwieweit die auch einfach ihre Kreise über den Dingen ziehen.
Ja. Ich habe Balrogs jetzt vorbereitet. War richtig. Ne?
Auf jeden Fall. Ziemlich,
die können
ziemlich
fliegen,
abgebrannt,
ja.
Abgebrannte Flatterviecher.
Ja, können fliegen, können wir schon mal abhaken. Sehr schön, weiter.
Naja, worum es sich da handelt, das erfahren wir dann in Kürze.
Aber natürlich nicht, ohne vorher was zu verkostigen. Dafür haben wir euch jetzt heute einen Tabak mitgebracht. Dieser Tabak ist ein absoluter Klassiker mittlerweile schon fast, obwohl er aus dem Jahr 2020 kommt. Es ist nämlich die Jahresedition von John Aylesbury aus dem entsprechenden Jahrgang. Wir haben hier einen sehr, ja doch, fruchtigen Tabak. Das kann man also nicht nur bei Bier benutzen, dieses Wort, sondern auch natürlich bei Tabak, der so ein bisschen nach Kirche und Erdbeere schmeckt. Sicherlich auch ein bisschen Vanille dabei. Eher ein leichter Tabak, der kommt nicht so stark daher, aber trotzdem mit viel Aroma. Besteht so aus Virginia, ein bisschen Black Cavendish und hat auch, durch den, diese eine tolle Mischung aus Flakes und aber auch Cube Cuts, doch auch einen sehr angenehmen Geschmack. Und wo wir rauchen, da trinken wir natürlich auch. Und wir trinken heute zu dieser Folge das Pülliken von Veltins, das Helle. Dieses Bier, ja, passt eigentlich ganz gut zur Folge. Es ist nämlich angenehm süffig, angenehm spritzig, angenehm wenig hopfig. Und so eigentlich ein ganz guter Wegbegleiter hier. Ich finde, es ist ein super Bier. Man kann es sehr gut trinken. Und wenn man mal wirklich nur eine kleine Flasche trinken will, dann kann man gut zu diesem Bier greifen. Ist auch ein Bier für einen ganzen Abend. Und damit entlassen wir euch dann jetzt in die Pause. Geistergeier, große Eier.
Hör die Ringe, ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen, dann nichts wie her damit. Alle guten Dinge sind drei und daher hier drei Wege, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Über Instagram, dort sind wir unter Hör die Ringe zu finden. In einem Wort mit OE statt Ö. Ihr kennt das. Über unsere Internetseite www.hördieringe, genauso geschrieben wie bei Instagram.de. Natürlich ohne das genauso geschrieben wie bei Instagram. Dort könnt ihr unter jeder Folge Kommentare hinterlassen. Oder per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ja, wer es vielleicht noch nicht erraten hat, es geht nicht um die Balrogs, denn vor B wie Balrog kommt natürlich noch das A, wie Asgai, wie Adler, genau, Adler. Es gibt ja die Adler und jetzt denkt man sich, ja gut, ne, im Mittelerde gibt es auch, keine Ahnung, Eichhörnchen, die auf Baumbart rumklettern oder irgendwelches Schnecken- und Krabbelfiechzeug, was irgendwie vor der Nazgul Richtung Hobbits flieht oder auch einfach Hobbits oder auch die Hunde vor Bauer Maggot. Aber mit Adlern meinen wir ja jetzt nicht irgendwie den ganz normalen Feldweit-Wiesenadler, sondern wir meinen ja die großen Adler. Und da würde ich mal damit anfangen, wie groß ist denn so ein Adler überhaupt?
Oh, da gibt es ja, glaube ich, schon verschiedene Darstellungen, ne? Also ich weiß gar nicht.
Ich habe gesagt, dass das hier eine einfache Frage ist.
Das ist korrekt. Also wir lernen sie ja zuerst, glaube ich, im Hobbit kennen, könnte man sagen. Da passen zumindest die Zwerge drauf. Also so ganz so klein kann es nicht sein. Ich denke schon, dass man da von so einer Spannweite von mindestens mal 3 Meter plus ausgehen muss. In den Filmdarstellungen ist es mehr. Also da sind diese Adler ja sehr groß, wie man so sehen kann. Also ich denke, dass wir schon eher über etwas größere Tiere sprechen.
Marcel, hast du da vielleicht Ergänzungen?
Es gibt tatsächlich eine Zahl, die, glaube ich, irgendwo mal im Silmarillion irgendwo auftaucht. Und da geht es natürlich um Thorondor, was ja praktisch der allererste, sozusagen Überadler aller Adler ist. Wir sollten ja vielleicht erwähnen, dass die großen Adler, von denen wir sprechen, das sind die, die mit Manwë, also einem der Valar und Valië, sehr eng zusammenarbeiten und korrespondieren. Also er ist halt nicht nur der Herr der Winde und der Lüfte, sondern er nutzt die Adler auch, um Informationen in ganz Mittelerde sammeln zu lassen. Die sind praktisch sein Kommunikationstool und vor allem natürlich die Möglichkeit, einen Blick auf Melkor und andere Nasen zu haben, die Blödsinn treiben in Mittelerde. Und Thorondor soll angeblich, glaube ich, eine Spannweite von 30 Faden gehabt haben, was sich umrechnet auf 54 Meter. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich habe das heute auch nochmal ein oder zwei Mal durchgerechnet und woanders mir übersetzen lassen. Aber wir reden von gut 50 Metern. Das ist auch der Grund, warum am Ende des ersten Zeitalters bei irgendwelchen merkwürdigen Luftkämpfen mit anderen Dingen wie Drachen die Adler überhaupt eine Chance haben. Weil die müssen schon eine entsprechende Größe haben, sonst was bringt dir das, wenn du einen Kolibri gegen einen Calagon schickst?
Ja, wer die Dimension von Ankalagon, kurz mal den Mund busselig gehabt, Ankalagon nicht ganz auf dem Schirm hat, ich glaube, da gibt es im Internet eine Reihe von bildhaften Vergleichen, wobei ich ehrlicherweise nicht genau weiß, ob die tatsächlich so zutreffen, aber zumindest zu dem, was ich gehört habe, kommt das in etwa hin. Also für Pi mal Daumen dürfte das reichen, oder wie seht ihr das?
Groß ist, denke ich, schon ein angemessenes Adjektiv.
Also ich bin, ich mag dieses legendäre Bild, wo man die verschiedenen Drachen ja nebeneinander sieht. Am Ende hast du so ein gigantisches Ding, was Ankalodon darstellt, was irgendwie größer ist als alle anderen zusammen. Ich bin aber natürlich da immer ein bisschen kritisch bei solchen Dingen. Ich bin auch der Mensch, der im Netz die falschen Zitate gerne abarbeitet. Und John Garth, das ist einer der führenden Tolkien-Experten weltweit, der hat Tolkien und der Erste Weltkrieg geschrieben und die Welten J.R. Tolkiens, also ist wirklich ein sehr, sehr kompetenter Mensch. Der hat mal etwas längeren Artikel darüber geschrieben, warum man eigentlich die Größenordnung von Mittelerde, ist ein bisschen schwierig, da mit dem Zollstock dran zu gehen und dem Zentimetermaß und der Streckenrolle. Also ich mag dieses Bild, das kennt halt auch jeder, ne? Die Größenordnung mit Ankalagon und so. Es wird ein bisschen schwierig, weil in der Größenordnung in diesem Bild, das man so kennt, da müsste er, glaube ich, irgendwie Thorondor mit einem Haps verschlingen können, so von der Art her. Das wird ein bisschen schwierig.
Es ist ja, stellt sich ja irgendwann auch die Frage ab, welche Größe ist überhaupt noch zweckmäßig, ne? Also sehr groß ist, wird es natürlich irgendwann auch schwierig, so als, weil dann kannst du einmal über das, wenn du es als Schlachtvieh siehst, über Schlachtfeld rollen, aber dann ist halt auch, ist halt Angband auch weg. Also das ist.
Ja, bei einem Wal kann man sich ja locker vorstellen, dass der so gemütlich durchs Wasser schlimmt und dann Mund aufmacht und frisst halt 3 Tonnen Krill. Ist ja kein Thema. Nur ich frag mich halt, wie Ankalagon so mit aufgeklapptem Maul durch die Gegend und also weißt du, so ein Taubenschwarm rein, einfach mal kurz nam 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 nam. Also der muss ja von irgendwas leben. Also irgendwann wird's halt tatsächlich. Gut, es ist eine Fantasy-Geschichte, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist eine Fantasy-Geschichte. Da dürfen wir ein bisschen magisch und wunderbar sein und dann geht das schon irgendwie.
Wunderbar. Jetzt mal, ich spiele jetzt mal hier den völlig unwissenden Fragesteller. Du hast schon angesprochen, so ursprünglich die Riesenadler, sag mal, Genossen oder Gehilfe von Manwë. Wo kommen sie denn original her?
Original im Sinne von aus welchem Berg oder
nee, also eher geografische Lage, wenn man das so nennen möchte. Also kommen sie tatsächlich dann aus Valinor oder hat man sie in Mittelerde gefunden und damit rübergenommen oder umkreisen sie die Welt oder wie können wir uns das vorstellen?
Also das ist ja ein bisschen wie auch mit den Orks, wo das ja auch nicht ganz bis zum Ende komplett eine Meinung gibt sozusagen, sagen wir es mal so. Die Adler sind halt, ja, also ich habe das immer am ehesten nur als so Geister verstanden. Also sprich am Ende nicht wirklich Tiere, weil die sind ja offensichtlich intelligent, sondern eher so, ja, von Manwë beseelte Geister in großer Tiergestalt. Und so gesehen könnte man, wenn man das so ansieht, sagen, sie kommen quasi aus Valinor oder von den Valar. Wenn du es wirklich geografisch wissen möchtest, wissen wir ja, dass die, ich glaube, bei Manwë auch schon quasi gewohnt haben, aber dann später im Norden von Mittelerde wohnen. Erst über dem Thangorodrim, also über Melkors Festung und dann später bei Gondolin und dann irgendwie offensichtlich auch, weil dann nicht mehr ganz so viele Berge waren, später dann nach Mittelerde umgesiedelt sind. Also nach Mittelerde weiter in den Osten.
Das ist halt die Geografie, die du ansprichst, die hat da ganz klar damit zu tun, was wir ja schon erwähnt haben, dass die Adler ja eine Aufgabe haben, nämlich Manwë und die Valar und Valië regelmäßig darüber zu informieren, was Sache ist. Und auf der einen Seite, ne, wie Tim da sagte, erstmal gucken, Malkor auf dem Dach, also ich meine, die sitzen praktisch bei ihm auf dem Dach die ganze Zeit und ich denke so, also er kommt nicht dran, die Orks sowieso nicht, irgendwas alles andere auch nicht, die Drachen gibt's noch nicht. Also sitzen die Adler da oben und scheißen ihm da auf den Kopf. Das finde ich.
Dann haben wir aber schon rausgefunden, warum Malkor wirklich auf die Idee mit den Drachen gekommen ist.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich aktuell so ein bisschen für mich so an, als ob das so gesehen dann die Tauben Mittelerdes sind. Und Melkor, so der spießbürgerliche Alte, der einfach absolut empört darüber ist.
Ja, dass, das geht so nicht.
Über seinem komischen Haus in seinem, ich sag mal, kreativ gestalteten Garten, der sich von dem der gesamten Nachbarschaft unterscheidet, dann irgendwie immer die Tauben hocken und ihm die Hütte zukacken und.
Ja. Ich denke, das ist genau die Motivation, die Tolkien auch in seinen Geschichten hintergründig natürlich hat einfließen lassen zwischen den Absätzen. Und als es dann mit Thangorodrim halt nicht mehr so relevant war und es halt darum ging, Gondolin zu schützen und zu retten, haben sie es gemacht. Und wir haben ja auch schon erwähnt, am Ende des ersten Zeitalters, als der große Krieg dann ausbricht, sind siehst ja natürlich, die in den Kampf gegen die Drachen ziehen. Und das ist ja auch eine dieser Sachen, wo Frondor und viele der anderen auch namentlich genannten Adlern was Besonderes sind. Ne? Also die übernehmen dann eine ganz besondere Aufgabe. Und im zweiten und dritten Zeitalter ist es halt ähnlich. Sie haben auch da wieder eine Funktion. Im zweiten sind sie ja Numenor hauptsächlich.
Ja.
Und haben da zuerst mal eigentlich nur so eine, also ich finde das interessant, dass auf dem Meneltarma auf der Spitze dann in der Nähe im Turm des Königspalastes in der Menenos nisten immer so zwei, also ein Pärchen. Einfach um zu sagen, der Segen der Valar und Valier ist mit den Edain, die das Geschenk ja bekommen haben, die Insel Numenor.
Ja.
Und zum Ende hin kommt so aus dem Westen eine große adlerförmige Wolke herandreuend gedroht und sagt ihnen, Leute, wir sind uns nicht so sicher, dass ihr das machen solltet mit Apharazon und so eine Flotte bauen und irgendetwas. Also die Adler haben offensichtlich eine wichtige Aufgabe, nicht nur die Information, sondern sie sind auch Boten, Sendboten Manwes und haben eine klare Aufgabe, das können wir vielleicht auch kurz an dieser Stelle erwähnen, eine gewisse Serie hat daraus eine sehr, sehr direkte Nachricht gemacht, wo ich aber mich ernsthaft frage, was zur Hölle, Mann?
Diese Szene ist aber auch, also anstatt, ich glaube, das ist genau das, was auch der Adler dachte.
Ich finde es auch interessant. Also natürlich irgendwie dieser in dieser Staffel dazugekommene Vorschreier für Pharasohn. Ganz eindeutig, der Adler kommt her, ergo er legitimiert hier Pharasohn. Und ich dachte, ich saß davor, ich glaube, der erzählt den gerade, was es einfach für Spackenhorde ist. So, warum seid ihr so blöd? Aber
die Szene ist aber auch, also die.
Ja, gehen wir nicht so sehr auf die Serie ein. Ich glaube, die haben wir zur Genüge erstmal besprochen.
Sie hat aber auf jeden Fall die Größenordnung, also das fand ich schon ganz gut, damit man eine Vorstellung davon bekommt. Das ist jetzt kein kleiner Adler, sondern es ist halt einer der großen Adler, ne? Das ist halt genau dieser Punkt. Das fand ich in der Form halt schon sehr, sehr gut gemacht, damit man mal eine Vorstellung hat. Weil den meisten Leuten ist halt, wenn wir sagen, die Adler, sie werden ja auch die großen Adler genannt, um sie zu unterscheiden von dem normalen Flatterviech, was man sonst irgendwo wahrscheinlich in Mittelerde finden kann. Die sind halt eine ganz andere Nummer. Also das müssen wir uns auch ganz deutlich vor Augen halten. Spätestens, wenn man Herrn der Ringe in der Hand hat und Gandalf sagt, hey, ich muss hier, also, ne? Wenn er oben auf Orthanc steht in Isengard und gerettet werden muss, dann muss ein Adler auch so groß sein, dass er den vermeintlich relativ leichten Gandalf, aber trotzdem, ja, tragen kann, ne?
Ja, das wäre dann die klassische Frage dazu gewesen. Ja, Gandalf in Gestalt eines alten Mannes, aber letzten Endes einer der Istar. Ist der wirklich so schwer oder wiegt der eigentlich dann auf so einem Adler? Gerade weil ja beide auch irgendwie mit Manwe im Bunde stehen, dann vielleicht doch einfach etwas weniger. Andererseits hatten wir ja schon vorangegangen, so Zwerge sind jetzt auch nicht so das große Problem. Und wir erinnern uns, da war ein Zwerg dabei, der als, sagen wir mal, etwas voluminöser beschrieben wurde als andere.
Und also Gandalf ist ja doch auch ein Istar, aber ein Istar am Ende ja ein Menschenkörper, also oder war ja ein Menschenkörper. Insofern denke ich schon, dass der jetzt nicht 0 Kilogramm.
Da können wir glauben. Es gibt halt eine sehr schöne Szene, die natürlich, also Gwaihir und Gandalf verbindet ja nicht nur die Tatsache, dass ihre Namen beide mit G beginnen und dass sie vermutlich beide Maia sind, weil das ist auch eine der Sachen, die Tolkien ab und zu mal erwähnt hat zum Ende des Lebens hin, als er nochmal die Adler überarbeitet hat. Es ist halt eben die Frage, sind es beseelte Tiere, die eine besondere Funktion haben, wo Manwë sehr viel Einfluss drauf hatte? Oder sind es tatsächlich Maia, also Geister, Spirits, wie es halt auch zum Beispiel die Istari sind. Und er hat ja Gandalf oberhalb von Moria nach dem Kampf gegen den Balrog ja abgeholt und nach Lothlorien getragen. Und da sagt, glaube ich, Gwaihir hier, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, du warst leicht wie eine Feder.
Ja.
Und wir möchten jetzt hier keine Kiloangabe für einen toten Istar irgendwie hier ausrechnen, das bringt nicht viel. Aber offensichtlich gibt es da schon einen gewissen Zusammenhang, was Gewichtsverlust mit dem Tod oder so.
Das heißt, aber vorher war er auch nicht leicht wie eine Feder, ne?
Ne, genau. Ja.
Stimmt. Ja, ich muss gerade feststellen, Marcel, du bist überragend unterwegs. Die Hälfte der Fragen sind mehr oder weniger schon zumindest angeschnitten. Aber ich möchte gerne trotzdem nochmal auf den einen Punkt zurückzukommen, nämlich sind die Adler überhaupt Adler oder sind es, und da möchte ich jetzt eure ganz persönliche Meinung zu hören, nicht so sehr nur das Theoretische, also Tolkien hat mal gesagt, dieses oder jenes, oder möglicherweise sind es auch beseelte Geister, möglicherweise selber einfach Maya. Was denkt ihr denn, sind die Adler? Weil über die Stückzahlen wissen wir, glaube ich, nichts Genaues, aber es gibt ja wohl auch nicht so viele.
Ja, die sind schon was Besonderes. Ich denke, das kann man schon sagen. Es ist nicht so, dass es nur zwei auf der Welt gibt, sicherlich, aber es werden jetzt, denke ich, auch nicht, also ich denke mal, allerhöchstens maximal eine niedrige dreistellige Anzahl, so kann man sagen, wahrscheinlich sogar weniger. Also ich glaube, man kann das auf zwei Arten beantworten. Die erste Frage ist natürlich, zum Beispiel im Hobbit, sind die Adler sprechende Tiere, wie es auch andere sprechende Tiere ja im Hobbit und am Anfang des Herrn der Ringe gibt, und wahrscheinlich eher so zu verstehen, dass es jetzt keine so krassen Geister oder Maya oder sowas sind. Wenn man es natürlich in das Gesamtwerk dann am Ende einordnen möchte, muss man schon sagen, es gibt Dinge, die sie eindeutig von Tieren sehr stark unterscheiden. Sie sind deutlich intelligenter, die leben in ganz anderen Gesellschaften sozusagen als so richtige Vögel. Die haben offensichtlich ja Beziehungen zu Gandalf und verstehen viel mehr. Und also ist ja kein Zufall, es an einigen Stellen vielleicht schon, aber zum Beispiel auf dem Berg über Moria ist es ja kein Zufall, dass gerade Gwar hier dann da auftaucht. Das heißt, es gibt offensichtlich auch eine Verbindung so ein bisschen zum Schicksal oder zu den Valar. Und insofern sind es mindestens mal Geister, würde ich sagen. Auch die Maya-Hypothese sicherlich hat Klaue und Flügel oder Hand und Fuß. Ich denke, diese beiden Sachen sind durchaus sehr gut möglich.
Marcel, was denkst du?
Ja, das ist natürlich einer der wichtigen Hinweise. Wir haben natürlich, wenn man jetzt chronologisch nach den Veröffentlichungen geht, wir haben die Adler ja im Hobbit genau, wie gerade gesagt, zum ersten Mal. Und der Hobbit ist ja eine Kindergeschichte. Das ist immer so dieses Ding. Tolkien hat für seine Kinder eine Geschichte erzählt und die irgendwann mal niedergeschrieben und in so eine Form gebracht. Und das war ungefähr 1000% Zufall und Glück und ohne entsprechende Unterstützung oder Hilfe wäre das in der Form gar nicht passiert. Und er hat das eigentlich nie geplant. Also das war nie Teil des Legendariums in dem Sinne. Also dass man sagt, er baut irgendwie die Gedanken aus dem Silmarillion mit ein. Aber er hat sich halt nicht hindern lassen, also er konnte sich nicht zurückhalten. Irgendwie ist dann doch Elrond aufgetaucht. Und na, vielleicht doch nochmal Gandalf, weißt du, und diese ganzen Figuren. Und dann schreibt er natürlich den Herrn der Ringe, der natürlich auf einer ganz anderen Ebene mit in das Silmarillion, ins Legendarium, in die Zeitalter reinpasst, in einer ganz anderen Hintergrundgeschichte. Und dann muss er anfangen zu erklären, Buck, ich kann nicht einfach sagen, oh, die großen Adler, die haben vor allem Probleme mit den Menschen so am Düsterwald, weil manchmal holen wir uns ein paar Schafe. Und das ist so. Also, klar, ein Adler muss auch von irgendwas leben und die Menschen haben keinen Bock, dass die großen, ich meine, wir haben schon das Thema kurz mal angeschnitten, ein großer Adler ist mehr als ein kleiner Adler. Und wenn die da hier ganze Schafsherden dezimieren, ist das natürlich auch uncool.
Ich frage mich Menschen. Ja gerade, ob Melkor nicht irgendwo zwischendurch mal vielleicht irgendwie doch gedacht hat, nee, ich werde jetzt Schäfer. Und dann kamen die Adler und haben die Herde ausgedünnt und dann ist er wieder böse geworden.
Es ist fast alles möglich.
Die brauchen auch Wolle.
Genau. Also nein, ich für mich, für meinen Teil denke, dass Tolkien die Adler in seiner Erzählung irgendwann begriffen hat, was für eine unglaublich wichtige Aufgabe sie übernehmen. Aber das ist so eine Aufgabe, die im Hintergrund ist. Dass sie für besondere Situationen Schutz bieten, in bestimmten Situationen in Schlachten natürlich auch eine gewisse Rolle spielen. Ich meine, sie tauchen ja überraschend auf bei der Schlacht der Fünf Heere, was keiner gedacht hat, wo keiner mit gerechnet hat. Sie bieten da ja sogar Transportbomber-Möglichkeiten, also Beorn zu transportieren in gewissen Filmen ist offensichtlich auch kein Problem. Aber Tolkien hat mal irgendwo gesagt, die wären eine gefährliche Maschine. Eine Maschine im Sinne von ein Werkzeug, ein Element in der Geschichte, das man nicht zu oft verwenden sollte, weil er sonst an Wirkung verliert oder irgendwann einfach nur noch albern wird. Also man kann nicht sagen so, ich brauche jetzt Deus Ex Machina, ich hole die Adler, ich hole die Adler, ich hole die Adler, ich nehme die Adler, ich mache die Adler. Sondern die sind was Besonderes. Und ich glaube, deswegen gerade auch zum Ende des Lebens hin hat er öfter darüber nachgedacht, dass das unter Umständen eben auch Maya sein können, die eine ganz bestimmte Aufgabe haben und eine Schutzfunktion haben, vergleichbar zu Yavannas Ents, die sie ja dann im Endeffekt auch möglich gemacht hat. Dass die so in derselben Familie, in derselben Art mehr oder minder existieren. Und da ist ja auch ein bisschen schwierig zu sagen, also die Ents sind ja keine Maya, das ist wohl relativ klar, aber sie sind schon auch wieder ein Sonderfall. Und das sind wahrscheinlich so diese Ausnahmen, die Manwë und Yavanna zusammen mit Eru dann entschieden haben und die durften mit aufgenommen werden. Ich finde die Adler einfach ziemlich geil, weil die halt in jedem Zeitalter irgendwas richtig Cooles erledigen.
Und die Adler auch, also je länger die Geschichte sozusagen fortschreitet, also in der ganz alten Zeit ist ja das Eingreifen der Valar immer noch ein bisschen direkter und gegen Ende des Ringkriegs sozusagen ist es ja ein eher indirektes Eingreifen, aber da sind die Adler ja auch so sehr, dass eigentlich direkteste Eingreifen des, nennen wir es Schicksal oder der übergeordneten Welt. Klar, es läuft doch irgendwie noch ein Gandalf rum und irgendwie auch Saruman und Radagast und alles, ne? Aber das sind ja Sachen, die sind mal losgeschickt worden und wirken jetzt einfach, aber die Adler sind wirklich sozusagen noch so ein bisschen für die. Wenn es mal irgendwo noch so einen kleinen Push geben muss in die richtige Richtung, dann sind die dafür vielleicht ganz hilfreich.
Dafür sind die auf jeden Fall ein cooles Mittel. Und was ich gerade überlege, wenn wir uns mal angucken, gerade jetzt im dritten Zeitalter, wo die Adler eingreifen, die Zwerge gehen los, um den Berg zurückzuholen. Der eine Ring taucht auf. Gandalf, okay, zu dem Zeitpunkt, ne, ist Saruman vermutlich noch nicht so entkorrumpiert, aber Gandalf halt auch geschickt von Manwë, um halt Sauron zu bekämpfen, ist da in Nöten. Die Adler kommen, dann 60 Jahre später in etwa, beziehungsweise noch ein bisschen weiter hin. Ähnliche Situation, ne? Es geht wieder gegen Sauron, wieder ist der Ring im Spiel, wieder ist Gandalf in Nöten, dann kommt Gwaihir hier und rettet ihn und am Ende kommen sie ja dann auch nochmal. Ach, Schlacht der Fünf Heere tauchen sie auch auf, stimmt, vorher im Hobbit.
Ja, ich weiß gar nicht.
Ist das jetzt mal eine Frage. Wo wir schon gesagt haben, oder ich glaube, du, Tim, hattest das gesagt, dass die Valar quasi im ersten Zeitalter etwas, ich sag mal, aktiver eingreifen. Ist das tatsächlich so ein bisschen das Passive, zumal ja auch Gandalf zurückgeschickt wird, um seine Aufgabe zu erfüllen, dass das letzten Endes dann doch irgendwie nur halt viel subtiler doch irgendwie das Wirken der Valar ist?
Ja, so richtig subtil, also ich meine, die greifen ja schon auch recht aktiv, zum Beispiel in diese beiden Schlachten, die du gerade genannt hast, dann doch auch ein, ne? Und natürlich so nicht so, dass sie die alleine entscheiden, aber schon haben die einen gewissen Einfluss. Ich glaube schon, dass man das so ein bisschen verstehen könnte im Sinne von, dass die jetzt ihren Teil dazu beitragen und dass die Valar eben jetzt auch Mittelerde nicht ganz verlassen haben oder ganz ad acta gelegt haben. Sondern dass sie diese kleine Unterstützung dann ja doch auch irgendwie gewähren. Natürlich, das würde nie alleine reichen, aber an einigen Stellen ist es dann doch sehr hilfreich.
Also wenn die körpereigenen Abwehrkräfte es gerade nicht mehr hinkriegen, dann gibt man eine Tablette Adler dazu und dann wird's best.
Also genau, was ich gesagt habe.
Funktionär, wie Marcel schon gesagt hat, weil ansonsten, wenn man es zu häufig macht, dann entwickelt sich da möglicherweise eine Resistenz. Ich weiß nicht, wo ich jetzt diese Medizinmetaphern rausgekramt habe.
Aber sie klingt schon mal ganz ungewöhnlich. Also ich finde, sie passt in diesen Kontext sehr gut hinein.
Ja, dankeschön. mal zurückkommend auf das Adlerpärchen, was auf Numenor nistete. So im Großen und Ganzen würde ich schon behaupten, eigentlich bin ich Tierfreund. Jetzt weiß ich, Numenor ist untergegangen, aber Adler können fliegen. Weiß man, was aus diesem Adlerpärchen geworden ist?
Glaube ich, ja. Die sind nach Valinor zurückgeflogen. Die sind, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unter Umständen, und ich bin mir sicher, ich täusche mich da, weil es in der Serie noch gar nicht dargestellt wurde, aber ich glaube, eine der ersten Sachen, die ein Zeichen der Kritik der Valar und Vali an Numenor war, dass die Adler nicht mehr dort waren. Also es gibt ja das Pärchen, das Adlerpärchen am Königspalast, und dann sind ja die Witnesses of Mandos, also diese drei Adler, die immer dann auftauchen, wenn dieses Ritual auf dem Meneltarma stattfindet, wenn der König hinaufgeht, um dort zu beten und für die Königszeit und so für Segen zu erhalten, dann tauchen immer drei große Adler auf und die tauchen irgendwann nicht mehr auf. Hm? Als Anerkennung der Tatsache, wir sind mit der Entwicklung hier in Numenor so in dieser Form nicht zufrieden. Also ich würde einfach davon ausgehen, dass die zurückgerufen worden sind, weil sie natürlich auch aus Valinor stammten.
Ja. Gute Erklärung. Sind Adler eigentlich gute Tiere für so eine Krönung? Oder also könnte man da gegebenenfalls irgendwie was anderes nehmen? Also da gibt's ja auch mehr in der Weltgeschichte ganz unterschiedliche Sachen. Also das Erste, was mir einfällt, sind irgendwelche riesengroßen Gelage, wo ein Haufen Tiere dann geschlachtet wurden zu Ehren des frisch Gekrönten oder der frisch Gekrönten. In dem Fall wären Adler gute Tiere für die Krönung, weil sie fliegen über dem Ganzen und werden dementsprechend vermutlich nicht verspeist. Auf der anderen Seite, Adler ist ja auch so ein bisschen majestätischer Vogel, dementsprechend könnte das ganz gut passen.
Ja, also ich glaube, dass die Adler, Wappentiere ist ja falsch, aber dass die Adler eine bestimmte Verbindung zu Numenor haben, ist ja schon naheliegend. Zum einen ist diese Insel ja nun mal ein Geschenk der Valar, das heißt auch deren, ich sag jetzt Tiere, ne, deren Tiere als entsprechende Verbindung macht Sinn, die Adler haben, wie du gerade schon gesagt hast, auch eine bestimmte Stellung im Tierreich und werden ja oft da auch eher so als eins der, ein bisschen wie der Löwe auch, als ein königliches Tier dargestellt. Auch das macht ja vielleicht Sinn für die Insel, also für Numenor. Ganz praktisch gesehen ist es natürlich auch schön auf einer Insel, wenn man fliegen kann, ne, weil man ist im Zweifel zwei Kamera weg, wenn es runtergeht. Ob ich jetzt einen Adler bei einer Krönungszeremonie brauche, als Erklärung, warum ein Haufen Vollidioten einen anderen Vollidioten wählt, weiß ich nicht persönlich.
Ist diese Anspielung mit, also der Adler
ich
ist...
Ich werde dazu nichts mehr sagen. Also,
okay. Ja, lass mir das.
Also es ist halt, wir verwechseln, also nicht verwechseln, wir haben natürlich, weil wir ja in Mitteleuropa leben, wir haben ja die Heraldik, die ja auch mit dem Mittelalter entstanden ist, die natürlich die Wappenkunde, die Darstellung zu den verschiedenen Königs- und Fürstenhäusern. Und da hat man natürlich die Wappentiere, was Tim ja schon erwähnt hat. Das ist aber eine Sache, die natürlich mitteleuropäisch und vor allem in der aufkommenden Bibliotheks- und Archivarbeit und in den Dokumenten nachgehalten wurde. Aber es ist ja jetzt nichts Neues, dass in Kulturen weltweit ein König, also dieses Prinzip der Monarchie existiert hat, dass es einen Herrscher gab. Ich glaube, in China wäre der Drache eines der klassischen Königstiere zum Beispiel. Ich ja. glaube, in Mittelerde wäre ein Drache als Königstier eher unpassend. Außer ja, für den ein einen.
Speisertier.
Genau, aber es ist ja... und ich finde, den Adler im Mittelerde, der macht einfach deswegen sehr, sehr viel her, weil er eben, und das ist so ein bisschen, ich will nicht auf die Serie eingehen, aber sie haben halt schon erkannt, dass die Adler halt Sendboten Manwes sind, also der Valar und Vali, und praktisch dadurch zu legitimieren oder die Anerkennung der aus dem Westen darzustellen, sind die Adler natürlich die beste Möglichkeit. Aus ganz praktischen Gründen, denn die können hin und her fliegen und die kann man überall hinbestellen.
Das stimmt.
Olifant kann schlecht schwimmen, ne? Also ich meine, wie willst du einen Olifanten auch Numenor kriegen? Wird also schwierig.
Wir haben uns zumindest schon mal Gedanken darüber gemacht, dass man sie möglicherweise auf Schiffe kriegt.
Also auf deren Schiffe
so Umbaufolge. Und
ich wenn da 300 Pferde Gedanken drauf passen. Wenn
die Korsaren das ganz vielleicht hinkriegen, dann müssen wir mal das Fassungsvermögen numenorischer Schiffsbaukunst in Olifanten ausmessen.
Es ist halt vor allem, glaube ich, das grundlegende Problem bei den Olifanten wäre, wenn ein Pferd ausschlägt oder schlecht gelaunt ist, dann kann so eine Holzbox schon mal ein bisschen Schaden abkriegen. Wenn Olifant mal kurz, also da muss ja der Lagermeister, also der Packmeister vom Schiff, muss ja schon planen, wenn ich den auf die linke Hälfte setze, brauche ich auf der anderen Seite definitiv nochmal 3 bis 4 Tonnen. Ich irgendwie, also ne? Sonst hast du halt Schlagseite. Olifant-Schlagseite fahren ist, glaube ich, auch nur uncool im Wetter. wenn es schlecht wird. Aber eine gute Frage.
Lagert man die eigentlich fachgerecht? Wir müssen mal irgendwen mit Schifffahrtskontext hierher lotsen.
Das gut. Mit dem Lotsen war beabsichtigt?
Ja. ich denke, man kann schon sagen, uns am präsentesten sind die Adler vermutlich aus den Filmen, weil wir sie da halt auch einfach bildlich dargestellt sehen. Erstmal vorweg, vielleicht findet ihr die filmische Darstellung. Oder sagt ihr, die ist mir ein bisschen zu groß geraten?
Sprechen wir über die Jackson-Filme oder über andere Filme?
Erstmal über die Jackson-Filme. Also wenn ich über die Filme spreche, dann meine ich erstmal Jackson-Filme, weil die hat vermutlich so gut wie jeder, der auch die Podcasts irgendwie hört, mal gesehen. Bei den anderen Filmen, Filmversuchen oder was auch immer das Ganze in osteuropäisch umgesetzt genau sein soll, meine ich erstmal nicht.
Okay, also du meinst die Jackson-Filme.
Ich meine die Jackson-Filme. Und im Endeffekt daran anknüpfend jetzt auch die Serie, weil zumindest das ist ja mehr oder weniger
die Darstellung ist ja ähnlich, auch von der Größe her und von, ja. Also jetzt nicht, was sie machen, aber so wie aussehen. Es ist natürlich eine Frage der Größe, aber so schlecht finde ich die Größe jetzt nicht. Also es erfüllt halt so ein bisschen dieses so, ein Adler transportiert eine oder ein bis drei Zwerge, sowas. Ne? Das ist, glaube ich, da so ein bisschen auch die Antwort an die Größe gewesen. Und es ist natürlich immer noch so, also irgendwo müssen die ja auch wirklich leben können. Und an einer gewissen Größe wird es schwierig, genauso wie es gewichttechnisch wahrscheinlich ab einer gewissen Größe schwierig wird mit dem Fliegen. Insofern, ich konnte das diesen Adlern immer noch ganz gut abkaufen, dass das auch wirklich Adler sind, auch wenn sie es echt waren.
Ja, eine der Sachen, also ich finde auch die Adler, wir kennen ja vor allem diese eine Szene, wie Gandalf von Orthanc runterspringt, während Saruman neben ihm steht. Und das ist wirklich In-Time-Delivery, das muss man wirklich sagen, just in time, da sind die Adler wirklich absolut perfekt. Gibt kein besseres Logistikunternehmen, kein Luftfahrtunternehmen zumindest in Mittelerde. Was mich persönlich immer so ein bisschen aufregt, und da kriege ich immer jedes Mal einen absoluten Anfall, also wenn wir zusammen die Filme guckt, weiß schon immer, wenn ich die Jackson hat ja eine Adleragentur zwischengeschaltet. Wir kriegen ja keine Adler, wir kriegen Maria Motte. Also wir kriegen ja die Lichtgeschwindigkeitsmotte, die in der Lage ist, Drecken zu fliegen, um den Adler Bescheid zu sagen, in einer Geschwindigkeit, die halt eben fast an Lichtgeschwindigkeit herankommt, um dann zusammen mit dem Adler irgendwo aufzutauchen. Weil ich verstehe nicht, was diese Motte ist. Also diese Motte geht mir so auf den Sack. Und dass Gandalf mottisch spricht, ist okay, ist geschenkt, kann man drüber mitleben, ist alles gut. Aber warum diese Erklärung, warum diese Motte da sozusagen als Zwischenelement dabei sein muss, ist mir ein Rätsel. Und sie kommt natürlich wieder, auch in den Hobbit-Filmen. Und da habe ich beinahe wirklich einen Ziegelstein in die Leinwand geworfen, weil ich mir dachte, jetzt ist es vorbei. Woher weiß die Motte? Und ich meine, du musst halt rechnen, ne? Du kannst ja nachvollziehen, wo sie lang geflogen sein muss, um Gwaihir Bescheid zu sagen. Und die muss fast Lichtgeschwindigkeit geflogen sein, ne? Und das für
eine Motte. Ich frage mich ja gerade, ob das so ein wenig die Verballhornung des Zauberertums ist. Wenn irgendwie kein Trick mehr zieht, dann wird noch das Kaninchen oder die Taube aus dem Hut gezaubert. Und weil da so ein Riesenadler nicht drunter passt, auch unter Gandalfs doch durchaus stattlichem Spitzhut, zaubert er halt da die Metaphermotte oder die Metamorphose raus. Und die wird dann halt zum Adler oder der Adler spawnt da, beamt da oder kommt halt mit Lichtgeschwindigkeit an.
Ja, ich glaube, die wollten halt irgendwie darstellen. Dimension. Sie mussten irgendwie Gandalfs Beziehung zu den Adlern darstellen. Und also im Buch ist es ja so, es ist ja eher ein bisschen Zufall, dass Gwar hier dahin kommt, beziehungsweise es wurde ja verabredet, ne, alle Vögel sollen zum Orthanc kommen, um Saruman und Gandalf, in dem Glauben, dass Saruman halt einer der Guten ist, Nachrichten zu bringen. Und insofern war Gwar hier deswegen dann da, ne, weil er eigentlich nur Botschaften überbringen wollte. Das war wahrscheinlich schwierig darzustellen, weil man das hätte man erklären müssen, sonst wäre er völlig random aufgetaucht. Und deswegen wurde auf diese Motte zurückgegriffen, dass das natürlich auch auch random, keine Frage, weil wo kommt auch die Motte her? Ne? So,
ist halt Show, don't tell. Du musst ja im Film erklären, wie kriegen wir die beiden zusammen, ohne dass also das völlig random halt wirkt. So hast du natürlich zumindest einen halbwegs roten Faden, der erklärt, okay, wir wissen von Radagast, der kann mit Tieren, der kann mit gerade mit der Natur unheimlich gut, dass sie als Istari mit der Natur Mittelerde ist natürlich zusammenarbeiten, um ne gegen das Böse zu kämpfen, ist auch klar. Also ich völlig okay, völlig super, super lustig. Aber das ist eine von den Dingen, die mich an den Mittelerde-Filmen von Jackson so unglaublich fuchsen. Ich weiß bis heute nicht warum. Weil Motten sind eigentlich wirklich sehr, sehr nützliche und sehr nette Tiere und die ist auch ganz süß. Aber nee.
Ich glaube, Jackson hat einfach auch wirklich schon den russischen Film gesehen. Und ja. Da war die Idee ja einfach noch ein bisschen direkter. Wir setzen Gandalf einfach direkt auf die Motte. Ich mit denen weg.
Ja, auf jeden Fall.
Hätte jetzt auch so einer ganz pseudowissenschaftlichen, verunglückten Thesis hier auch nichts anzubieten. Die Motte fliegt zum Licht, der Adler fliegt zur Motte. Vielleicht hat Gandalf da einfach schlecht getrickst.
Achso, du meinst, die Motte ist gefressen worden?
Möglich. Ich weiß zwar nicht, warum ein Riesenadler aus dem Nichts spawnt, um so eine Minimotte zu futtern und sich danach von einem alten Mann mit Stock reiten lässt. Aber.
Zitate ohne Kontext. Von einem alten Mann reiten lässt. Ja, alles klar. Okay.
Das ist ja hier Gott sei Dank mit Kontext. Sollte das irgendjemand von euch aus dem Kontext nehmen, schämt euch. Ich nehme mir eine Motte, ich lock mir einen Adler an und ich komme vorbei.
Das wird ein super Reel für Instagram. Da kann man das nämlich super zusammenschneiden.
Wir brauchen nur ein Cosplay-Motte, ein Cosplay-Adler und ein Cosplay-Gandalf. Bäm, wir sind am Start.
Ja, ich würde sagen, auf den nächsten Tolkien-Tagen sollte das eigentlich kein großes Problem werden.
Ich glaube tatsächlich, es hat mal einer auf einer Comic-Con hat tatsächlich die Motte gemacht und die ist da völlig gefeiert worden, weil natürlich so alle so immer zu ihr hin so kulu, und sie so auch so cool. Also alle Gandalfs haben mit ihr Foto machen wollen, das war.
Ja, apropos Gandalf und ihr hattet ja eben angesprochen, dass so der eigentliche Plan ist, sich da am Orthang zu treffen. Wie ist denn so Gandalfs Beziehung generell zu den Adlern? Wissen wir da etwas mehr? Und dann allgemein gefragt, auch das habt ihr angesprochen, so die Beziehung der Istari zu den Adlern. Also wissen wir da von weiteren potenziellen Interaktionen, zum Beispiel von Radagast oder Saruman mit irgendwelchen Adlern?
Also machen wir erst die erste Frage. Also es gibt schon Interaktion zwischen Gandalf und den Adlern offensichtlich, weil es ist ja nicht das einzige Mal, dass er mit denen da in Kontakt tritt, sondern wir lernen es, wie gesagt, im Hobbit kennen, wo er die Adler erstmal gerne tragen, mit den Zwergen zusammen. Und auch da wird ja schon angedeutet, dass es vorher schon Beziehungen gab. Gandalf zum Beispiel hat gewahr hier von einer Wunde geheilt, die er mal irgendwann empfangen hat. Ich glaube, von einem Orkpfeil, aber das bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Das heißt also, auch da müsste es zumindest vorher mindestens einen Kontakt mal gegeben haben. Und es klingt eher so, als ob der Kontakt auch ein bisschen intensiver gewesen wäre. Und dann gibt es mindestens mal bis Ende des Ringkriegs halt immer wieder Kontakte. Der letzte ist nämlich, wie Gwar hier zusammen mit Gandalf und zwei anderen Adlern, Frodo und Sam, vom Schicksalsberg abholt.
Es ist halt auch so, wenn wir jetzt die Istari nehmen, da gibt es ja auch ein bisschen Hintergrundgeschichte, auch noch gerade in den Nachrichten aus Mittelerde, da wenn man in den Band so ein bisschen reinschaut. Wir wissen ja, zumindest glauben wir, von 5 Istari zu wissen. Ich bin sehr gespannt, wie die Serie das dann macht in Zukunft. Und diese 5 sind irgendwann nach Mittelerde gekommen. Und in den Nachrichten Mittelerde und anderen Stellen in Tolkiens Legendarium wird erwähnt, dass man damals nach Leuten gesucht hat, nach Freiwilligen, nach Maia aus Valinor, die nach Mittelerde gehen sollen, um halt den freien Völkern in Mittelerde helfen zu können. Und jeder dieser Istari hatte eigentlich so eine Verbindung. Also zum Beispiel Saruman war natürlich ein Maia von Aule, was ihn halt auch so nah und so gut mit Sauron hat sozusagen zusammenarbeiten lassen, weil die beide bei Aule gelernt haben. Mhm. Und Radagast ist natürlich jemand, der von Yavanna kommt, weil Natur und Tiere und Pflanzen und all diese Dinge. Und Gandalf war halt jemand, der tatsächlich von Manwern, von Varda halt sozusagen ausgewählt worden ist, weil die praktisch, die haben sich alle sozusagen einen Vertreter für Valar und Val jeweils ausgesucht und Gandalf war definitiv jemand, der Manwë halt sehr nahe stand. Und dass Manwë ihn natürlich dann so weit unterstützt, wie er kann, unter anderem mit den Adlern, wenn man das dann alles im Hintergrund irgendwann hat und irgendwann im Hinterkopf hat, dann ist es in der Geschichte, ergibt es dann einen ganz anderen Sinn und einen viel komplexeren Sinn. Aber das zu erklären ist halt immer genau dieses Ding. Wie willst du im Herr der Ringe in so ein paar Stunden filmen, die gesamte Hintergrundgeschichte, wo hat Gandalf zum ersten Mal Thorondor oder Gwaihir kennengelernt? Ne? Aber das ist so ein Teil der Hintergrundgeschichte, der das Ganze so komplex und so interessant macht.
Also es gibt, glaube ich, zumindest Verbindungen zu Radagast, von denen wir wissen, weil Radagast ist ja der Gwaihir dann am Ende wahrscheinlich nicht direkt, aber zumindest über Umwege zum Orthanc schickt. Das heißt also, da scheint es zumindest auch einen Kontakt zu geben. Ich denke, bei Saruman können wir sicher sagen, hat für die Vögel wahrscheinlich eher nicht viel über. Ähnlich wie mit den Ents. Ja, und über die anderen beiden, über die blauen Zauberer, ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, weil da sind wir einfach zu wenig. Man könnte natürlich jetzt auf Spekulationen kommen, so von wegen, wenn man schon in den Osten muss, würde man natürlich jemanden fragen, der weit oben ist, einen guten Überblick hat. Macht ja Sinn, bei denen vielleicht mal anzuklopfen, hey, könnt ihr uns Wegbeschreibungen geben oder so, aber das ist natürlich jetzt reich der Spekulation.
Ja, Saruman nutzt höchstens, wenn er mal irgendwas braucht, so Krähenschwärme, um gewisse Gegner zu beobachten zu lassen, ne? Aber das sind dann auch, da denkst du auch schon wieder, okay, alles klar, sind Krähen. Die haben so einen gewissen Ruf in Märchen und Fabeln und dem kommen sie dann im Herrn der Ringe auch ziemlich gut nach, ne?
Ja.
Zu Unrecht. Die Krähen sind aber wahrscheinlich auch schlauer als Saruman, zumindest wie er sich im Herrn der Ringe verhält.
Ja, das kann man wohl zweifelsohne so ausdrücken. Ja, das ist so ein bisschen die Frage jetzt. Im Ringkrieg spielen die Adler ja durchaus an der einen oder anderen Stelle eine Rolle. Ist das mehr so ein einfach zustande kommen oder ist das wirklich ein Eingreifen aus Gefühl oder ist das eher durch Gandalf herbeigeführt oder ist das vielleicht auch einfach so beidseitig?
Ich weiß nicht, man hat das Gefühl, also es wird ja immer wieder erwähnt, gerade das Gespräch, was wir ein oder zwei Stellen ja haben, ist ja Gwaihir und Gandalf reden miteinander. Also Gwaihir ist ja tatsächlich, obwohl er immer wieder betont, ich bin ausgeschickt worden, um Informationen zu sammeln, nicht Lasten zu tragen. Also der Oberadler beschwert sich darüber, dass Gandalf ihn ständig als, hier Junge, du bist ja mein Logistikadler. Das findet er so ein bisschen kacke. Aber das ist halt genau der Punkt, was wir auch schon in den anderen Zeitalten gesehen haben. Die Adler sind da, um Informationen zu sammeln. Also sie wissen zum Beispiel, dass die Nazgul durch Rohan reiten und geben das auch weiter. Und so erfahren die Istari und der Weiße Rat, den wir ja auch, glaube ich, den haben wir heute noch nicht erwähnt, aber der Weiße Rat war ja eine Versammlung aus Galadriel und Elrond und den Istari, den sie gegründet haben, um gegen den Nekromanten und um gegen Dol Guldur vorzugehen. Also die höchsten sozusagen Magier, Elben, was auch immer, haben sich zusammengetan in diesem Rat. Und da bin ich mir sicher, dass die Adler den Rat mit Informationen unterstützt haben, damit sie die Bewegung des Feindes, ne, es wird auch gesagt,
das kann gut sein, ja.
Ne, es wird gesagt, man kann nicht unter jeden Felsen, jedes Stein gucken als Adler, aber man sieht eine ganze Menge. Und dieser Informationsvorschuss ist natürlich genau ja dieser Punkt, der im Herrn der Ringe so eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Die eine Seite weiß manchmal schneller und früher als die andere Seite, was halt Sache ist. Wenn Sauron gewusst hätte, wo sich das Auenland befindet, hätten wir eine sehr kurze Geschichte gehabt.
Oder wenn Sauron überhaupt mal irgendwann gewusst hätte, wo der Ring ist. Da macht er ja trotz seiner ganzen Speer keine besonders gute Figur.
Ja, beweist auch mal wieder, wenn man sich gut in Bibliotheken und Archiven auskennt, hat man definitiv einen Vorsprung vor anderen Leuten. Also das kann ich immer nur sehr unterstützen.
Ja, möglicherweise kontrovers, möglicherweise populär, es geistert immer wieder durch die Welt, hätten sie nicht einfach die Adler nehmen können, hätten sie nicht einfach fliegen können nach Mordor zum Schicksalsberg in Abstufungen, in Etappen, dass am Ende nur einer fliegt. Ich bin mir sicher, jeder von euch, inklusive mir, hat sich zu dem Thema schon mal geäußert, aber das können wir jetzt ja halt niemandem vorenthalten. Insofern nochmal ab dadurch. Marcel, magst du anfangen?
Ja, klar. Ich bin ja mittlerweile, einige wissen das ja, auch ein bisschen älter, ne, als einer der drei mittelalten Herren von Smalltalk. Erwähnen wir das hier immer gerne. Und ich habe irgendwann mich entschieden, nachdem ich das absolut perfekte Video dazu gesehen habe, könnt ihr auf YouTube finden, ist auch millionenfach mittlerweile angesehen. Es gibt eine ganz wunderbare Lego-Fan-Filmseite, die heißt der Brotherhood Workshop. Und die haben ein Video gemacht, kannst du bei YouTube eingeben, Lego Walk into Mordor. Und ich fasse jetzt so kurz zusammen, das sind so 2-3 Minuten, guckt es euch an, das ist eines der lustigsten Lego-Videos, das ihr jemals auf YouTube sehen wird. Und der Anfang der Geschichte ist, du bist so irgendwie am Rad von Elrond und Boromir sagt, glaube ich, irgendwie, boah, scheiße, Mann, müssen wir den ganzen Weg latschen, das ist ja voll nervig, was soll denn der Kack? Und Gandalf guckt ihn so an und sagt, wer hat denn was von gehen, von latschen gesagt? Nächste Szene ist, sie alle so auf Adlern und Frodo so mit dem Ring in der Hand. Yeah, geil, super, Adler, voll coole Sache. Und dann nähern sich die Adler halt dem Morannon und dem Schwarzen Tor und Mordor. Und die Kamera wechselt auf die Höhlen und die Unterkünfte der Orks. Und vergesst nicht, es ist ein Lego-Video. Das heißt, alle Figuren sind natürlich Lego-Figuren. Man sieht da so kleine Lego-Orks und Lego-Trolle und Lego-Adler, ne? Und du siehst, wie die Kamera dem Lieutenant, dem Lego-Lieutenant der Orks, der oben auf der Wand, auf der Mauer steht, und er so, fuck, das sind ja Adler, scheiße. Und er rennt runter und der läuft so in die Unterkunft rein und du siehst, wie die Jungs Lego spielen, also das Lego-Videogame zocken, auf einem großen Monitor in der Höhle. Das ist ein selbstreferenzielles Erzählen bei Lego. Und er so, ey, Jungs, wir haben Adler. Und die alle so, scheiße, schmeißen die Controller weg, rennen alle raus. Und alle, die Trolle, die Orks, die Nazgul, zücken Pfeile, Brandpfeile, riesige Ballisten, haben irgendwie Waffen am Start, die Nazgul kommen ran und Gandalf darauf nimmt Adler, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns das wirklich gut gedacht haben. So, 3 Adlern und dann eröffnen halt gefühlt 10.000 Orks mit 10.000 Brandpfeilen und 40 Ballisten gleichzeitig das Feuer. Und dann fällt so ein gebranntes Hähnchen runter. Also das hat überhaupt keinen Sinn. Es hat überhaupt keinen Sinn, weil natürlich Sauron eine Luftabwehr hat. Ist doch irgendwie logisch. Wie sollen das denn, also wenn der einen Adler kommen sieht, dann lacht er doch. Ja, das ist dann meine Erklärung. Also dieses Video, 2,5 Minuten, erklärt alles, ist perfekt.
Und tatsächlich saukomisch.
Also, für mich ist die Frage immer so ein bisschen die, also das ist, die könnte auch von Friedrich Merz kommen, können wir nicht einfach den Privatflieger nehmen? Man kann...
Wir müssen jetzt noch einen ganz blöden weiteren Scherz zum Thema und damit irgendwo Richtung Vulkanfliegen machen, oder ist das drüber?
Nein, das mache ich nicht. Aber apropos Vulkan, man weiß natürlich jetzt auch nicht so wirklich, also der Vulkan ist ja oben sicherlich irgendwie auch so ein bisschen offen, aber es geht ja auch um die Schicksalsklüfte selber. Einfach von oben reinwerfen ist wahrscheinlich auch kein guter Plan.
Wenn man das trifft, dann bleibt dann so ein Vorsprung einfach liegen.
Ja.
Einer kommt da dran, aber er fällt halt auch nicht weg.
In Mordor, bei Sauron, schlecht. Und also klar, also Marcel hat völlig recht, es gibt ja auch noch die Nazgul, von denen sie zu dem Zeitpunkt eigentlich wahrscheinlich von den geflügelten Untieren nicht unbedingt was wissen, muss man zur Verteidigung sagen. Die Adler hat natürlich wieder keiner gefragt. Man sollte auch fragen.
Diejenigen gewesen, die diese Information hätten liefern können.
Ja. Und das ist natürlich am Ende, man gibt den einzigen Vorteil auf, den man als freie Völker hatte, das ist Heimlichkeiten, dass Sauron halt eben nicht weiß, was los ist. Haben wir ja gerade eben schon angedeutet. Und wenn da jetzt so eine Adlerarmada auf Mordor zufliegt, genau wie in dem Video dargestellt, Sauron weiß, was dann passieren soll, denke ich schon. Also er wird da nicht davon ausgehen, dass da jetzt so 10 wütende Hände kommen und ihn angreifen, sondern dass das irgendwas anderes ist.
Wir haben Morgos die Hütte voll gekackt, jetzt bist du dran. Ganz klare Kiste. Diese ominöse Szene im Film. Tut mir leid, auch darauf möchte ich nochmal einmal kurz eingehen. Gandalf kämpft mit dem Balrog, die Brücke ist zerbrochen und mit dem letzten Peitschenschwung trifft der Balrog Gandalf am Fuß. Und im Deutschen kennen wir es ja ganz klassisch, flieht, ihr Narren. Und im Englischen ist es ja, fly, you fools. Und daraus ziehen ja viele Leute, ja eigentlich meinte er, die sollen jetzt fliegen. Ist da bewusst mit kokettiert worden, dass sich da genügend Leute vorher schon, möglicherweise auch das Team um Peter Jackson, die ja sehr viel Detailarbeit in diese Filme gesteckt haben, da so einen ganz kleinen Gag vielleicht draus gemacht haben, weil die halt vermutlich auch sehr schnell auf die Idee gekommen ist, Was würde denn passieren, wenn wir da 9 Gefährten oder potenziell auch nur einen Riesenadler mehr oder weniger straight nach Mordor schicken und haben aber gedacht, eigentlich ist das so eine nette Debatte. Wir machen das mal so, weil es kann ja auch sowas sein wie Run, you fools oder irgendwie was anderes. Also bewusst damit kokettiert oder eher nicht so?
In Anbetracht der Tatsache, dass Tolkien ein Meister des alliterativen Reimens war, der also ganze 4000 Zeilen geschrieben hat zu dem Lay of Lathian und wie sie alle heißen, also die ganzen großen Geschichten zu Beren und Lúthien und also das finde ich eher schwierig. Aber so haben wir eine Alliteration. Beide Worte fangen mit F an. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du mal laut brüllst, fly, you fools, dann klingt das unheimlich geil. Und wenn du sagst, run, you fools, klingt das einfach nur dumm. Es hat was mit Lautmusik zu tun. Und Tolkien war als Künstler immer darauf bedacht, eine entsprechende Lautmusik zu schaffen. Und dieser Satz ist halt einfach unglaublich wichtig.
Also, ich hab da noch zwei Anmerkungen zu. Ich glaube, zum einen, Gandalf war in der Hektik des Geschlechtes, hat er sich halt leider ein bisschen vertan und meinte, wollte eigentlich nur Singular benutzen, er wollte eigentlich nur, dass Pippin geht. Ich glaube aber, diese Szene, wenn wir da so eine, sagen wir mal, Verschwörungstheorie aus den Filmen drüber machen, dann ist es sicherlich, Jackson hat das Bormann-Skript gelesen, denn auch dort fliegen die Gefährten ja tatsächlich irgendwie öfter mal auf Adlern, die, glaube sogar auch Radagast heißt einer. Clevererweise. Ich denke, die grundsätzliche Problematik des Fliegens haben wir ja schon erläutert und die wird dadurch ja jetzt nicht geringer. Wenn die Zwerge in der Nähe des Nebelgebirges auf ein paar Adlern sitzen und mit denen ein paar, sagen wir mal, Kilometer fliegen, ist das nicht so auffällig, weil da fliegen die Adler ja grundsätzlich lang.
Und das ist ja auch zum Beispiel für Sauron oder so nicht von Belang, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht von der Relevanz.
Genau, wenn jetzt so Adlermarder nach Mordor fliegt, ist das was ganz anderes. Dann hätte er natürlich jetzt sagen können, ja, warum sind sie nicht direkt nach Lorien geflogen? Motto war bei Gandalf, Motto ist mit Gandalf abgestürzt, keine Möglichkeit, die Adler so kurz zu kontaktieren, war schneller nach Lorien zu laufen. Ja.
Hätten sie sich vielleicht einfach alle irgendwie hinter so einem, weiß ich nicht, hinter so einem kleinen Bergkamm verstecken können bei Mordor, so alle eine Motte aus dem Hut zaubern, und dann so einen Überraschungsflug bei Nacht machen können? Ich mache jetzt ein bisschen abgedreht, ne?
Zumindest in den Filmen funktioniert das nicht. Die Motten fliegen zum Licht. Das heißt, die fliegen alle ins Auge von Sauron und das war's. Also, bringt nichts.
Es tut mir leid, es wird gerade ein bisschen fuchsig in meinem Kopf. Ich habe mir gerade gedacht, wie lustig wäre es, wenn die tatsächlich alle zu dem Auge fliegen und das dann voll machen.
Da könnte man genauso argumentieren, warum hat Elrond noch nicht die Fähigkeit entwickelt, U-Boote zu bauen? Weil dann könnten sie mit dem U-Boot einfach praktisch von Bruchtal aus losschippern, den Fluss runter bis zum Meer, dann hinten bis nach Pelagia, dann den Anduin wieder rauf und weißt du, dann bist du ja schon praktisch vor Ort, ne? Also da ist ja viel, viel einfacher als zu latschen. Aber ja, dafür muss man halt U-Boote bauen können, ne?
Warum haben sie nicht direkt das Fever-Tweet genommen?
Ja, exakt.
Gut. Einen Punkt hätte ich noch. Wir haben jetzt quasi mal so alle drei Zeitalter zu den Adlern mal so ein bisschen angeschnitten. Außer dass, ja, die ersten drei, das vierte. Was passiert mit den Adlern im vierten Zeitalter?
Naja, das ist ja...
Dass es so Bauchtiere in der Quellenlage gibt.
Nee, ich glaube, in der Quellenlage wird man nicht so viel finden, aber der rote Faden für uns und für die, von den Erzählungen her, wie Tolkien sie entwickelt hat, ist ja, das vierte Zeitalter ist das Zeitalter der Menschen. Von da ab ziehen sich ja praktisch, also gerade die Elben und Elbin ziehen sich ja komplett zurück. Und in dem, zu Beginn des vierten Zeitalters wird dann auch das letzte Schiff aufbrechen nach Valinor, das Elben in den Westen bringt. Wir wissen ja auch, so eine wunderbare kleine Anekdote ist, dass Legolas und Gimli in so einem lustigen kleinen Nachen mit einer Ausnahmeregelung für den Zwerg nach Valinor dürfen und Sam auch irgendwann nach Valinor reisen darf, um dort Frodo nochmal zu sehen. Aber das ist das Zeitalter der Menschen. Und das heißt, alle, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig und nicht ganz passend, magischen Elemente, die nicht menschlich sind, die verschwinden mit der Zeit. Und da bin ich mir relativ sicher, dass das genauso gilt für die Ents, wie für die Adler, wie für alle anderen, die ja nichtmenschlichen Wesen, den Menschen nahestehenden Wesen gilt, dass sie irgendwann mit der Zeit aussterben werden. Und im Fall der Adler werden die einfach nach Valinor zurückrufen, nehme ich mal schwer an.
Das wäre jetzt tatsächlich auch meine These dazu gewesen. So, die Ents werden baumig und am Ende dann wieder zum Baum oder halt zum Baum. Und die Adler fliegen einfach von Hennen oder so ähnlich.
Vielleicht sind sie auch nur sehr klein geworden und die heutigen Adler sind einfach alles Nachkommen der großen Wiesenadler.
Tim, ich weiß nicht, was du gerade gefrühstückt hast, vermutlich irgendwie ein Technotroll oder so, aber was auch immer du gerade gesagt hast, kam hier als...
Ich trank Wasser und sprach, das ist vielleicht keine gute Kombination.
Immer noch katastrophal.
Vielleicht sind sie einfach nur sehr klein geworden.
Ein Running Gag, den man gerne aus Neuseeland erzählt, ist tatsächlich gibt es ja in Neuseeland, gab es bis vor ein paar hundert Jahren einen Riesenvogel, der irgendwie 3 oder 4 Meter Spannweite hatte. Und der hat sich hauptsächlich von den lustigen kleinen Laufvögeln, die sie natürlich auch, was es zum Beispiel auf Mauritius gab, was es auf Neuseeland gab. Es gab halt unheimlich große Laufvögel, die halt lecker essen waren. Und dieser Adler konnte sich bei denen halt wunderbar bedienen. Und vor etwa, ich glaube, 700 oder 800 Jahren wurde dann Neuseeland ja besiedelt von den ersten indigenen Völkern, von den Vorläufern der Maori und so weiter. Und dann starben die letzten Laufvögel, starben vor 200 Jahren aus. Warum? Ganz klar, weil ihr Habitat natürlich zerstört worden ist und weil die halt super lecker zu essen waren. Ist so ein bisschen so wie dieser wunderbare Dodo aus Mauritius, der deswegen ausgestorben ist, weil als die niederländischen Schiffsfahrer als Seeleute zum ersten Mal hinkamen, ist der halt nicht weggelaufen und sie so, Alter, Knüppel über den Kopf, lecker essen ist Hühnchen. Aber die Maori haben in ihren Sagen Geschichten von Riesenvögeln. Die sind in der mündlichen Überlieferung erhalten, weswegen das immer gerne auch erwähnt wird, dass man das, als die Filme in Neuseeland gedreht haben, die Adler sehr, sehr gemocht haben, weil es auf diese Maori-Legenden praktisch sozusagen zurückgreift. Fand ich eine sehr süße Verbindung.
Das ist tatsächlich sehr cool. Habt ihr jeweils noch etwas, was ihr zum Thema Adler schon immer loswerden wolltet?
Doch. Nee, um Gottes Willen. Nein, ich hatte euch ja erwähnt, was ich sehr, sehr witzig fand. Es gibt ja eine gefühlt endlose Liste an Tierbezeichnungen, Pflanzenbezeichnungen, sonst irgendetwas, die ja von Tolkien-Namen inspiriert sind. Ne? Also es gibt alle möglichen Schnecken und Schlangen und Fossilien und was nicht alles. Und es gibt da zum Beispiel auch eine Wespenart, die heißt Gwaihiria Naumann. Wurde 1982 wohl so benannt. Bin mir nicht ganz sicher, warum für eine Wespenart so ein Adlername genommen wird, aber vielleicht hat diese Wespe besonders große Flügel. Was weiß ich schon.
Das ist die Motten.
Ich hätte jetzt auch irgendwas mit einer Motte getippt.
Ja,
eigentlich.
Ja. Okay. Eine von den Sachen, die nur ganz, ganz wenige Leute tatsächlich wissen, ist, es gibt ein Buch, das leider in Deutschland mittlerweile nicht mehr lieferbar ist. Das hat die Clayton Cotta, die Hobbit-Presse, in den 90ern herausgebracht. Das ist J.R. Tolkien, der Künstler. Gibt's natürlich im englischsprachigen Bereich immer noch zu haben. J.R. Tolkien, the Artist, an Illustrator. Und bei der Hobbit-Presse gibt's 2 Bände zur Kunst des Hobbits und Herr der Ringe. Das sind von denselben Leuten. Und bei diesem Buch, dem Künstler, ist ein kleines Skizze vom Ende von Tolkiens Leben hing erwähnt, da er sehr, sehr gerne gedudelt und skizziert und sowas hat. Es gibt da sogenannte Mordor Special Mission Flying Core Emblem. Das heißt, Tolkien hat tatsächlich einen kleinen Gimmick gezeichnet für die Luftabwehrstreitkräfte Mordors. Also nur um das Thema aufzugreifen, warum die Adler niemals hätten nach Mordor fliegen sollen. Mordor hat er nämlich Luftabwehrkräfte. Tolkien hat da was zu gezeichnet. Ja, das findet man halt in diesem Buch. Findest du auch, wenn ihr im Netz mal danach sucht, werdet ihr das auch auf jeden Fall finden. Also das Mordor Special Mission Flying Corps Emblem. Und das findet sich vor allem bei der Schwestergesellschaft, ich glaube in Schweden, bei Forodrim, kann man das finden. Das ist eine sehr, sehr lustige Sache. Also Tolkien hat sich da offensichtlich auch schon zu Lebzeiten Gedanken gemacht, dass irgendwelche Leute ihm die Frage gestellt haben, warum haben nicht einfach die Adler...
Ja, also er hat das ja tatsächlich irgendwie schon so öfter mal gesagt, von wegen, es ist eine sehr gefährliche Sache, sollte man nicht so häufig einsetzen. Also ganz weg von ihm war die Frage wahrscheinlich nie. Das stimmt, ja. Wir werden euch das verlinken. Genauso wie auch das Brotherhood-Video findet ihr alles unten in Show Notes.
Exakt. So, ich glaube, damit sind wir dann jetzt wirklich ziemlich durch. Und ja, Marcel, ganz lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und deinen Weg zu uns und zum, ich weiß nicht, wie vielten Mal bestimmt, nochmal über die Adler gesprochen hast.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich rede sehr gerne über die Adler.
Hervorragend. Dann demnächst Folge 2, die Adler. Nein, Spaß. Machen wir nicht. Ja, Tim, auch dir ganz herzlichen Dank, dass du wie eigentlich immer dabei bist.
Ja, danke dir, dass du das gemacht hast.
Und an euch da draußen nochmal der ganze obligatorische Hinweis. Lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, schaut mal in die Serie rein, bildet euch eure Meinung, hört gerne weiter uns, Herr der Ringe, ein unerwarteter Podcast. Und ja, Marcel, vielleicht für dich auch nochmal die Möglichkeit, erzähl den Leuten gerne nochmal, wo man dich bzw. euch hören kann.
Ja, bei uns für Smalltalk, dem Podcast, wir haben eine eigene Webseite unter smalltalk.de. Smalltalk übrigens mit wie Tolkien geschrieben, also mit T-O-L-K natürlich. Und mich selber, mein Blog findet man unter thetolkienist.com. Und wer noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben möchte, kann mich auf steadyhq.com/thetolkienist finden. Ja, und natürlich auch auf den Social Media Kanälen, da sucht man einfach mal nach dem Tolkienisten oder The Tolkienist und dann findet man dich relativ schnell.
Ja, wunderprächtig. Was wir nie genug machen können, nochmal Danke sagen. Marcel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Dasein. Auch Tim, toll, hat mir Spaß gemacht, wie immer. Und in dieser Runde gerne auf ein neues irgendwann. Und ja, an euch da draußen, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn das so ist, schreibt uns gerne, wenn dem nicht so gewesen sein sollte, schreibt uns trotzdem.
Schreibt euch gerne stark.
Schreibt uns das gerne auch das und sagt, was euch stört, was euch gefehlt hat, warum wir es gewagt haben, nicht über die Brutangewohnheiten von Adlern zu sprechen, weil wir keine Ahnung haben, aber was auch immer euch gefehlt hat.
Ist von denen dann ein Baby-Riesenadler?
Könnte man so sehen.
Wird trotzdem ziemlich groß ausfallen, ne?
Ist ein Adlerei eigentlich durchgekocht, wenn man es 10 Minuten kocht? Wie so ein klassisch 10 Minuten gekochtes hartes Hühnerei dann?
Das sind Fragen, die wir in der nächsten Folge Adler Teil 2 besprechen. Bis dann!
Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Macht es gut und bis dahin, wenn es wieder heißt, hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Macht's gut.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Nichts leichter als das. Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify oder abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Das habe ich von Smalltalk geklaut. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am besten unterstützt ihr Hör die Ringe aber mit einem Steady-Abonnement. Damit können wir unsere Technik weiter aufrüsten und zum Beispiel neue Mikrofone kaufen. Als Gegenleistung bekommt ihr dort nicht nur unseren phänomenalen Podcast, sondern auch immer ein paar Goodies.